Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Sind Sie Mutter, Vater? Auf jeden Fall Kind. Und um diese Beziehung zwischen Eltern und Kind geht es heute bei uns, um die Abgrenzung von den Eltern und das Loslassen der Eltern. Für beide Seiten mitunter ein anstrengender Prozess. Meine Kollegin Claudia Hennen, die war gestern in Köln in der Nähe der Universität unterwegs und hat dort junge Erwachsene angesprochen. Wie ist deren Beziehung zu den Eltern?
Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern. Es ist auch so jetzt noch ganz angenehm, irgendwie dann mal nach Hause zu kommen und irgendwie es gibt Essen oder so, Wäsche auch, solche Sachen. Grundsätzlich würde ich schon ganz gerne auch noch mal bald irgendwann ausziehen. Aber das ist halt auch irgendwie eine Sache mit Geld und sowas. Das ist natürlich auch nicht alles immer so einfach.
Wir wohnen sehr nah beieinander, das heißt weniger als 3 Minuten zu Fuß. Und als ich in die Nähe gezogen bin von meinen Eltern wieder, habe ich dann schon gesagt, man muss sich vorher ankündigen und sollte nicht einfach vor meiner Tür stehen. Und meine Eltern haben einen Schlüssel von meiner Wohnung und trotzdem wird vorher geklingelt.
Für meine Eltern war es, glaube ich, ein bisschen schwierig loszulassen, als ich weggezogen bin. Aber mittlerweile kommen, glaube ich, beide Seiten ziemlich gut damit klar, dass man sich gegenseitig eben alleine leben lässt, aber trotzdem noch ein gutes Verhältnis zueinander haben kann.
Bei uns zu Hause ist man schon ein bisschen religiöser. Und da gibt es dann halt schon mal den einen oder anderen Punkt. Und ich glaube, man muss auch einfach verstehen, wo die Menschen halt auch herkommen. So, wenn ich jetzt mal an meine Mama denke, so, sie ist ja ganz anders aufgewachsen. So, sie kennt das ja alles gar nicht. Und das ist für sie halt schwer zu verstehen.
Also ich habe viele Schulkameraden, die noch mit bei seinen Eltern wohnen. Und das war auch ein großer Grund, warum ich hier nach Deutschland umgezogen bin. Ich wollte halt alleine leben. Ne?
Also ich würde sagen, mein Vater, da war immer ein bisschen schwierig, dass ich mich nicht so entwickelt habe, wie er es sich gerne vorgestellt hat. Dass ich vielleicht auch nie so die Tochter war, die er sich gewünscht hätte. Auch gar kein Interesse an meinem Partner hatte. Aber auch nie in der Lage war, über Gefühle zu sprechen.
Eine ganz große Bandbreite, die wir da gehört haben. Abgrenzen und loslassen. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Da haben sicherlich viele ihre einschlägige Erfahrung gemacht. Claudia Hennen also war unterwegs und hat junge Erwachsene dazu befragt. Sie sind herzlich eingeladen, uns hier in der Lebenszeit über ihre Erfahrungen zu berichten. Als Eltern, Kind, sich abgrenzen von den Eltern, um ein hoffentlich glückliches und erfülltes, eigenständiges Leben zu leben. Darum geht es bei den Kindern und ums Loslassen bei den Eltern, um dann möglichst auf einer gesunden Basis ja auch erwachsen wieder zueinander zu finden. Wie gelingt Ihnen das oder wie erleben Sie das? Unsere bundesweit kostenfreie Telefonnummer, die lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mütter, Väter, Söhne, Töchter und wer auch immer uns berichten mag, wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen und mit dabei sind heute Dr. Sandra Konrad. Sie ist Diplompsychologin und Sachbuchautorin, arbeitet als systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin in eigener Praxis in Hamburg und ist uns von dort auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Konrad.
Guten Morgen.
Gerlinde Unverzagt ist uns ebenfalls zugeschaltet. Auch sie schreibt Sach- und Fachbücher und sie ist Mutter von 4 inzwischen schon erwachsenen Kindern. Grüße Sie, Frau Unverzagt.
Hallo, ich grüße Sie.
Abgrenzen und loslassen, darum also geht es heute. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Unser Thema in der Lebenszeit. Sandra Konrad, Ihr jüngstes Buch, das dreht sich um dieses Thema. Nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert, auch die zu unseren Eltern. Das Buch ist zum Spiegel-Bestseller geworden, weil ja das Thema ein großes ist für viele Menschen.
Ja, das Thema ist groß und das betrifft uns alle, weil wir sind ja alle Kinder und müssen alle diese Aufgabe im Laufe unseres Lebens bewältigen, dass wir uns von unseren Eltern ablösen.
Und Sie sagen Aufgabe bewältigen, das klingt wirklich anstrengend. Also das passiert nicht einfach so.
Ja, es ist nicht einfach und es wird uns ja auch so nicht beigebracht. Das ist ja kein Schulfach. Also, und trotzdem ist es so wichtig, weil nur wenn wir abgelöst sind, können wir auch ein selbstbestimmtes, freies Leben führen. Und das, was eben schon auf der Straße von den erwachsenen Kindern gesagt wurde, da war ja schon so viel drin, was zu diesem Prozess der Ablösung gehört. Mhm. Also Bedürfnisse erkennen, gesunde Grenzen setzen, elterliche Erwartungen auch mal zurückweisen, wenn sie nicht passen.
Und das ist auch der Grund, warum es so schwer ist, weil es eben ja ein umfassendes Paket ist. Es ist nicht nur eine Tat, die wir tun müssen, sondern wir müssen ganz viel tun, damit das geht. Ist es schwer, sich zu lösen?
Ja, also es ist auch kein einzelner Schritt, sondern es ist wirklich ein lebenslanger Prozess und vielen ist überhaupt nicht bewusst, wie sehr sie mit den Eltern noch verstrickt sind. Und ich habe deshalb auch in meinem Buch im Vorwort so eine Checkliste geschrieben, damit man mal gucken kann, sich verorten kann, ist das eigentlich, habe ich das schon geschafft oder noch nicht, weil es sind wirklich so viele unterschiedliche Verstrickungen. Ich kann ja mal vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Also wenn man sich schuldig fühlt, weil man den Eltern nicht genügt oder wenn man den Eltern keine Grenzen setzen kann. Wenn man in Gegenwart der Eltern sich ganz schnell wie ein kleines Kind fühlt und von Gefühlen überwältigt wird. Oder wenn man nicht aufhören kann, sich etwas von den Eltern zu wünschen, was die aber einem noch nie geben konnten. Das sind alles so typische Hinweise darauf, dass man dann unbewusst vielleicht doch noch zu sehr verstrickt ist.
Und wenn man diese Checkliste sich anhört, vermutlich haben viele da so den einen oder anderen Punkt, den sie da noch, wo sie ein Kreuzchen dran machen können. Auch im Umfeld unserer Redaktion, da gab es im Vorfeld einige Reaktionen auch. Tolles Thema war da zu hören. Anlass war ja auch unter anderem ein Artikel im Zeit Campus Magazin mit dem Titel Für immer Kind. Mit einem Fragezeichen dahinter, wie du es schaffst, dich von deinen Eltern zu lösen und ihnen trotzdem noch nahe zu bleiben. Auch in diesem Titel steckt ja genau das drin. Es schaffen, von den Eltern zu lösen und dann aber doch wieder zu den Eltern auch zu kommen. Warum sollten sich Kinder erstmal ablösen? Was heißt Ablösung eigentlich?
Also, das heißt, dass wir beginnen zu gucken, was erwarten unsere Eltern eigentlich von uns und was passt von diesen Erwartungen oder was passt eben auch nicht. Das wäre ein Schritt, dass wir uns von unpassenden elterlichen Erwartungen befreien. Ein zweiter ganz großer Schritt wäre, dass wir auch eigene Erwartungen an die Eltern hinterfragen. Zum Beispiel, wenn wir uns wünschen, dass sie so werden, wie sie noch nie waren. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Teil des Prozesses, weil dann wirklich auch Hoffnungen aufgegeben werden müssen und die realen Eltern idealerweise akzeptiert werden.
Und Sie sagen, dass wir erwarten, dass die Eltern so sind, wie sie nie waren. Mhm. Wenn man sich das mal so ein bisschen näher kommen lässt, heißt das, wir haben alle auch große Erwartungen an unsere Eltern, die sie gar nicht erfüllen können?
Ich würde es mal anders formulieren. Je weniger wir das bekommen haben, was wir gebraucht hätten, desto größer sind die Hoffnungen und Erwartungen, dass die Eltern das irgendwann doch noch hinbekommen. Es gibt ja auch Kinder, die ganz gut versorgt worden sind und die dann eher und viel schneller Frieden schließen können mit den kleinen Mängeln der Eltern. Aber es gibt eben andere, da ist ein großes Vakuum entstanden und die leiden oft Zeit ihres Lebens darunter, dass die Eltern ihnen nicht so die Eltern sein konnten, die sie sich gewünscht hätten. Aber jetzt kommt das Schöne noch bei der Ablösung, weil wenn wir wirklich erwachsen sind, wenn wir emotional reif sind, dann gelingt es uns irgendwann, das, was die Eltern uns nicht geben konnten, dass wir uns selbst so versorgen können, dass wir uns selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater werden.
Ich möchte noch mal einen Halbschritt zurück, weil Sie sagen, das ist das, was uns fehlt, was wir gerne ein Leben lang dann irgendwie noch suchen, was wir gerne gehabt hätten. Wenn wir es konkret machen, was ist das konkret, was den Menschen da fehlt? Ist es die Liebe der Eltern oder die Fürsorge oder ja, von was sprechen wir da?
Naja, das kann entweder das sein, dass man sich das ganz stark gewünscht hätte, dass die Eltern liebevoller sind und das die ganze Zeit bei den Eltern und übrigens auch in anderen Beziehungen sucht. Ne? Das kann sein, dass man sich dann Partner wählt und gar nicht spürt, dass die einen lieben und dann immer schieben sich die Eltern wie so Abziehbilder vor den Partner oder vor die Partnerin und man erkämpft dann auch mit denen das, was man nie hatte. Oder sogar die eigenen Kinder werden mit in diese Dynamik mit reingezogen. Aber die Wunde kann auch ganz woanders liegen, zum Beispiel wenn die Eltern zu viel erwartet haben oder zu streng waren, zu dominant, wenn man seine Autonomie nie lieben konnte, dann kann es passieren, wie bei mir in der Praxis einmal, ich glaube, den Fall beschreibe ich auch im Buch, wo ein Mann dann wirklich sehr wütend wird, wenn seine Frau ihn nur fragt, Schatz, wann kommst du zum Abendessen? Weil er sofort sich erinnert fühlt an seine sehr bedürftige, aber auch übergriffige Mutter, die ihn als Kind sehr eng bei sich gehalten hat, sodass er gar nicht seine Autonomie leben konnte.
Also es macht Sinn, sich da auch noch mal ein bisschen selbst zu hinterfragen als Elternteil, als Kind. Gerlinde Unverzagt, Journalistin und Mutter von 4 Kindern, die sie alle alleine großgezogen haben. Würden Sie sagen, da entsteht eine besondere Verbindung, eine besondere Enge?
Unbedingt. Das ist natürlich, ich muss es andersrum sagen. Ich habe natürlich den Alltag mit denen gehabt. Ich habe, sie sind uns alle sehr nah gewesen, es ist alles sehr eng gewesen. Aber was einerseits ein großes Glück ist, ist andererseits auch eine große Falle, weil ich die sagen wir mal, erste Ansprechpartnerin für alle möglichen Probleme war und weil ich mich natürlich auch wahnsinnig wichtig gefühlt habe und weil ich auch irgendwann gemerkt habe, dass es meine eigene Bedürftigkeit ist, also dass ich schon in Gefahr bin, zu sehr an denen festzuhalten und die nicht so einfach gehen zu lassen, weil wir eben diese enge, nahe Beziehung hatten und dass es mir ganz schwer fällt, das auf neue Füße zu stellen. Also ich sehe darin aber auch so ein, abgesehen von meiner persönlichen Verfasstheit, hat das was mit der Generation zu tun, in der ich groß geworden bin. Es gibt wahnsinnig viele alleinerziehende Mütter und Alleinerziehende, die tatsächlich mit ihren Kindern alleine sind auch sehr in Gefahr, ich sage es ein bisschen polemisch, sehr zu klammern und die Kinder quasi in Dienst zu nehmen für ihre eigenen Bedürfnisse. Um das mal mit den Worten meiner Tochter zu sagen, die in dem Buch auch mitgeschrieben hat, ich sage zu ihr, ich bin immer für dich da. Und sie sagt, genau das ist das Problem.
Ja, und da klingt auch schon durch, wenn Sie das so beschreiben, dass es für Sie gar nicht so einfach war, loszulassen, die Kinder aus dem Haus zu lassen. Wie haben Sie das erlebt?
Ich fand es ganz furchtbar, vor allen Dingen, weil sich das über Jahre hingezogen hat. Es sind halt 4 und die sind nach und nach ausgezogen und dann zum Beispiel ein Jahr in Neuseeland und dann wiedergekommen. Und es war ein ständiges Kommen und Gehen und ich habe mich sehr oft dabei erwischt, dass ich das vermisst habe, dieses Chaos, das Geschrei, den Krach. Andererseits auch die Wärme und die Herzlichkeit und das Gelächter. Es ist sehr still geworden in der Wohnung und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das bis zum heutigen Tage sehr, sehr, sehr genossen habe.
Also es sind alle raus inzwischen aus der Wohnung bei 4 Kindern. Da könnte man ja eigentlich meinen, es wird immer leichter, weil man die Erfahrung schon einmal gemacht hat, dann ein zweites Mal, ein drittes Mal, die Situation auch kennt. Kann man Ablösung vielleicht auch doch auch lernen?
Natürlich, klar. Es wird leichter in Bezug darauf, dass man weiß, dass es vorbeigeht. Also, dass die große Traurigkeit, wenn dann wieder mal einer die Tür zugemacht hat und ausgezogen ist, dass die große Traurigkeit vorbeigeht und dass danach was Neues kommt. Also es ist ja auch nicht so, und das wäre die nächste Falle, man darf ja auch nicht sich einbilden, die Kinder hätten einen jetzt verlassen, so wie in einer romantischen Liebe oder so. Also die Kinder verlassen einen nicht, die werden nur groß und gehen, weil das in der Natur der Sache liegt. Und deswegen würde ich mal sagen, das Selbstmitleid war beim ersten Kind am größten und beim 4. hatte ich dann schon so ein bisschen Routine und inzwischen bin ich zum Schluss gekommen, dass Kinder doppelt Freude machen, nämlich wenn sie kommen und wenn sie gehen.
Wenn wir zurückschauen, Sie haben es schon angesprochen, es ist ja auch eine Generationenfrage vielleicht. Eltern als Autoritätspersonen, die, man muss es ja sagen, vor gut 100 Jahren noch gesiezt wurden. Gerlinde Unverzagt, Generation, ziemlich beste Freunde. Warum es heute so schwierig ist, die erwachsenen Kinder loszulassen, so ist einer Ihrer Buchtitel, das Sie gerade ja auch schon angesprochen haben, in dem auch Ihre Tochter zu Wort kommen. Es hat sich gewaltig was verändert. Wie würden Sie die Eltern-Kind-Beziehung heute beschreiben?
Also um das in wenigen Punkten mal zu sagen, zum einen sind es veränderte Rollenbilder. Also dieses Modell von Freundschaft, was heute von Eltern angestrebt wird, Freundschaft mit den Kindern, das war noch eine Generation vorher eher gehorsam, dass man das macht, was die Eltern sagen. Also war Freundschaft zum Beispiel bei meinen Eltern überhaupt gar kein Thema. Diese Rollenbilder sind heute ganz anders geworden, dass man auch bis dahin, dass man versucht, sich die Zuneigung oder den Respekt der Kinder zu verdienen, dass man sich überhaupt nicht traut, auch mal auf die sauer zu sein, dass man alles Mögliche tut, um von denen toll gefunden zu werden, ist zum Beispiel ein Ding, was übergeht, zum Beispiel in diesen Jugendwahn. Heute ist es eigentlich eher so, dass Eltern versuchen, sich in ihren Denkweisen, bis hin zur Kleidung an den Kindern anzupassen. Also es gibt die Kumpelpapas mit Baseballkappe und es gibt die Mütter, die gerne für die älteren Schwestern ihre Töchter gehalten werden wollen. All diese Dinge, wir tragen Turnschuhe, wir tragen Rucksäcke, genau wie die 20-Jährigen. Also es hat sich unglaublich viel verändert, was aber auch mit dem gewandelten Erziehungsstil zusammenhängt. Also diese Idee, dass Kinder Partner sind, also solange sie klein sind, die ist ziemlich verrückt. Die ist quasi die Vorstufe für die noch verrücktere Idee, dass man unbedingt in Freundschaft eng miteinander verbunden sein muss. Also dieses Freundschaftsmodell ist, glaube ich, ich möchte nicht dagegen sprechen, ich möchte nur sagen, das hat seine ganz großen Fallstricke, weil es fundamentale Unterschiede gibt zwischen Freundschaften und der Eltern-Kind-Beziehung. die man nicht aus dem Auge verlieren darf, wenn es nicht so ganz fürchterlich viel Herbstblut führen soll.
Das klingt jetzt alles relativ negativ. Also wie sich das verändert hat, dass Eltern möglicherweise zu viel Nähe auch wollen, zu viel Bindung wollen, zu viel Freundschaft wollen. Das ja, und ich habe fast das Gefühl, Eltern sollten lieber keine Turnschuhe und Jeans mehr tragen, sondern vielleicht wieder die braune Seniorenklamotte, die wir noch alle so im Kopf haben. Ist das für Sie so? Würden Sie sagen, wir sollten als Eltern, die wir möglichst viele ja auch hier uns zuhören, dann ein Stückchen wegtreten von diesem Gedanken Freundschaft?
Ja, ein Stückchen wegtreten, um genauer zu sehen, was man eigentlich will. Und es ist eine große Gefahr, wenn man versucht, seine eigenen Bedürfnisse in der Beziehung mit den Kindern voranzustellen. Also wir müssen jetzt nicht auf Seniorenbeige ausweichen, nur um den Abstand zu dokumentieren. Aber es kann überhaupt nicht schaden, seine eigenen Gewohnheiten da mal zu hinterfragen. Also und zu gucken, wie man selber sich eigentlich abgelöst hat von seinen Eltern. Weil all das, was wir schaffen an Zurücktreten, gibt ja den Kindern einen ganz neuen Freiraum. Und wenn man erstmal den Blick schärft und da hinguckt und dann sieht, also zum Beispiel wäre ich nie im Leben mit meiner Mutter in einen Pilateskurs oder in die Sauna gegangen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen, wie Sie das selbst noch erlebt haben als Tochter Ihrer Eltern. Gemeinsam in Urlaub mit 18, 19, hat es das gegeben?
Nein, um Gottes Willen. Ich wollte ja selbstständig sein. Ich habe gesagt, Dänemark, Ferienhaus, schöne Idee. Lass mal gut sein. Ich will mit zwei Jungs nach Portugal trampen. Und das hat natürlich wahnsinnige Kräche gegeben, die mir ehrlich gesagt die Ablösung sehr erleichtert haben. Aber das ist ja auch nur ein Punkt, dass Eltern und Kinder heute so viel machen, zusammen unternehmen. Ich will gar nicht dagegen reden. Ich will einfach nur zur Wachsamkeit mahnen, weil man sich da einfach schnell vertut. Der Zusammenhalt zwischen den Generationen ist was Schönes und was Erfreuliches, aber den gibt's nicht umsonst. Den gibt's nach gedanklicher und emotionaler Arbeit und vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass man die Kinder mit seiner Fürsorge nicht ersticken darf. Also die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist natürlich gleichberechtigt, ja und alles das, aber es bleibt fundamental asymmetrisch. Kinder wollen immer in den Eltern noch die Versorger und den festen Halt und das alles sehen. Und wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf, was auch ganz großartig anders geworden ist heute, die beständige Kommunikation über Handy, über E-Mail, über weiß der Geier was. Also man hat eine, dank der neuen digitalen Medien, eine Nähe, die vorherige Generationen auch nicht hatten. Ich bin zum Beispiel nach Berlin gezogen und habe ganz vergessen, meiner Mutter zu sagen, dass ich gut angekommen bin. Ich hatte nämlich kein Telefon und habe es irgendwie, Telefonzelle, ja, es war mir einfach zu viel, ich habe es vergessen. Ich hätte eine Postkarte schreiben können. Meine Kinder hingegen, die sind gerade mal 10 Minuten weg und dann kommt schon die erste WhatsApp, wo mir irgendwas mitgeteilt wird, was jetzt nicht so weltbewegend ist. Also wir kommunizieren permanent und wir versuchen uns gleichzeitig dem zu entziehen und nuscheln irgendwas von Funklöchern oder kein Internet oder so, um uns auch mal einen Moment in Ruhe zu lassen. Also ich meine damit, mit diesen digitalen Medien ist es ganz wahnsinnig schwer, den richtigen Abstand auszutarieren, den die Kinder brauchen, den aber auch wir brauchen.
Da ist der Übergang ja auch fließend von der Nähe, die vermeintlich da gelebt werden soll, hin zur Kontrolle, gerade wenn Sie die Handys auch ansprechen und die Erreichbarkeit, die permanente der Kinder. Der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrellmann, der hat schon vor einigen Jahren davon gesprochen, dass Eltern und Kinder als Generationengemeinschaft auftreten, auch gerne zusammen sind, weil sie davon jeweils profitieren. Wenn wir nochmal auf das kommen, was Sie sagen, dass Sie selbst auch rebelliert haben, dass es Konflikte gegeben hat, dass es Ihnen auch gut getan hat, dahin zurück wollen Sie vermutlich auch nicht unbedingt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Der Weg muss ja irgendwo in der Mitte sein. Ich möchte nur den Aspekt betonen, dass man, um es in dem Bild zu sagen, dass man sich von einer harten Wand besser abstoßen kann als von einem weichen Kissen.
Sandra Konrad als Familientherapeutin. Wie bewerten Sie das? Wie wichtig ist auch die Auflehnung gegen die Eltern für die Abnabelung und Ablösung?
Naja, das kommt auf die Eltern drauf an. Also da muss ich Frau Unverzagt sehr recht geben. Übrigens Respekt, ne? Ich habe gerade so Ihnen so zugehört, ich habe ganz viel genickt. Und ich möchte auch nochmal sagen, Respekt für das, was Sie geleistet haben. Das ist wirklich emotionale Schwerstarbeit, nicht nur die Kinder allein großzuziehen, sondern auch das, was Sie jetzt an Ablösungshilfe Ihres mitgegeben haben, dass sie sich nämlich selbst reflektieren. Und ich finde, das war eben so schön, diese zwei Seiten der Medaille zu sehen, weil Ablösung ist ja keine Einbahnstraße. Es ist zwar etwas, was Kinder bewältigen müssen, zum Teil auch mit großen Kämpfen, wenn die Eltern nicht loslassen wollen, aber Eltern können das auch unheimlich begleiten und wirklich auch erleichtern. Und je besser Eltern sich abgelöst haben, desto einfach können sie es dann den Kindern auch machen. Was ich heute tatsächlich häufig sehe, ist, wie verstrickt Kinder mit den Eltern sind über Schuldgefühle, weil eben diese Nähe so da ist, weil man das Gefühl hat, Mensch, das sind doch meine Freunde. Und dann fällt es so wahnsinnig schwer, eine elterliche Erwartung zu enttäuschen, weil ich will doch, dass meine Eltern, na, die waren so nett zu mir, die haben alles für mich gemacht. Und wie kann ich denen jetzt so was Schreckliches antun, dass ich jetzt nicht Medizin studiere, sondern lieber eine Tischlerausbildung mache, mal so als blödes Beispiel. Also diese Kämpfe, wenn die nicht mit den Eltern stattfinden, dann finden die Kämpfe oft ganz stark im Inneren statt, was genauso anstrengend ist.
Da knüpfen wir gleich nach den Nachrichten auch nochmal an, die jetzt hier im Deutschlandfunk gleich folgen. Sie können sich weiter beteiligen, können uns anrufen, die 00800 4464 4464 wählen. Europaweit gebührenfrei 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir sprechen heute über die Frage, wie eine Erwachsene-Eltern-Kind-Beziehung gelingen kann. Abgrenzen und loslassen, Sie haben es gerade ja schon gehört, das ist ein gar nicht so einfacher Prozess, der da angestoßen werden sollte. Sandra Konrad ist mit dabei, Diplompsychologin, seit über 20 Jahren auch systemische Beraterin, Familientherapeutin, heute mit einer Praxis in Hamburg, und Gerlinde Unverzagt ist mit dabei, Autorin und Journalistin. Und wir alle können dann gleich weiter diskutieren über das Thema, wie eine Erwachsene-Eltern-Kind-Beziehung gelingt. Bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es hier weiter mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk und wir sprechen heute über das Thema Abgrenzen und Loslassen. Wie gelingt eine Erwachsene-Eltern-Kind-Beziehung? Haben wir schon ganz viel gehört, wie schwierig das auch sein kann. Vor den Nachrichten haben wir noch darüber gesprochen, dass auch Schuldgefühle entstehen können, wenn die Eltern eine nahe Bindung aufbauen, wenn es ein gutes Verhältnis gibt, weil die Kinder dann möglicherweise auch das Gefühl haben, die Eltern sollen nicht enttäuscht werden, wenn sie eine Entscheidung treffen, mit denen die Eltern vielleicht nicht einverstanden sein könnten. Sandra Konrad, Sie hatten da das Beispiel auch genannt, welchen Berufsweg schlägt man ein? Ist es der, den meine Eltern jetzt ganz toll finden, oder ist es vielleicht einer, wo ich das Gefühl habe, als Kind, das ist doch etwas, was mir viel, viel mehr liegt. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis? Wie weit kann sowas dann auch gehen?
Sie meinen, zu welchen Konflikten das führen kann? Ja. Oder? Mhm. Naja, also ich meine jetzt mal ganz hart gesprochen, kann es wirklich in eine Depression, sogar in Suizidalität führen, wenn es einem nicht gelingt, sich von den unpassenden Erwartungen der Eltern abzugrenzen. Weil, und das können wir uns alle vorstellen, wir führen dann irgendwann nicht mehr unser Leben. Wir führen dann irgendwann nicht mehr ein Leben, das uns glücklich macht, sondern wir sind quasi den Eltern treuer als uns selbst. Und dass das zu psychischen Krisen führen kann, das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, wenn man das nur so hört. Also das kann wirklich schlimme Ausmaße annehmen.
Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, wenn wir zu freundlich, zu nett, zu umsorgend sind, dann schadet das. Machen wir das, was Gerlinde Unverzagt ja auch schon angesprochen hat. Wir machen uns als Eltern zu einer harten Wand? Ist das besser für die Kinder?
Ich glaube, was für Kinder gut ist, ist, dass sie früh lernen, dass ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse okay sind und dass man darüber verhandeln kann, dass sie selber Grenzen haben dürfen und dass sie erkennen, dass andere auch andere Bedürfnisse oder andere Grenzen haben. Wenn Kinder das erfahren, dann wachsen sie grundsätzlich zu gesunden Erwachsenen heran.
Ich glaube, wenn uns unsere Hörerinnen und Hörer zuhören, da gibt es jetzt ganz viele, die sagen, oh, das möchte ich gerne ein bisschen genauer haben. Also wie kann das konkret funktionieren? Was kann ich als Elternteil eben meinem Kind geben? Wo ist da die Linie, der ich folgen kann, damit es eben nicht zu inneren Konflikten kommt, zu Enttäuschungsgefühlen, zu Erwartungsdruck? Wie würden Sie da vorgehen? Was würden Sie uns allen raten als Eltern?
Sie meinen früh oder später, wenn die Kinder schon vielleicht aus dem Haus sind?
Ich würde sagen, wir fangen früh an.
Also ein ganz typisches Beispiel ist der Umgang mit Wut. Das macht ja auch vielen Eltern wirklich Stress, wenn sie selber nicht gelernt haben als Kinder, dass sie Wutgefühle haben und wie sie damit umgehen können. Und da ist es so, wenn Kinder lernen, dass es okay ist, wütend zu sein, etwas nicht zu wollen, was alle anderen wollen, das bringt schon mal sehr viel Erleichterung. Und dann ist es an den Eltern aber, das Verhalten des Kindes zu begrenzen. Also zum Beispiel zu sagen, Mensch, das kann ich so nachvollziehen, dass du jetzt so wütend bist, das würde mich auch ganz furchtbar ohnmächtig und wütend machen. Also man hilft dem Kind quasi durch den Gefühlsdschungel durch, indem man die Gefühle auch benennt. Und dann ist es aber auch wichtig, Verhaltensgrenzen zu setzen. Also sozusagen, das heißt aber jetzt nicht, dass du mir wehtun darfst, dass du mich oder andere hauen darfst oder dass du irgendwas kaputt machen darfst. Aber wir können jetzt mal rausgehen und dann laufen wir mal und vielleicht schreien wir auch mal eine Runde. Also so, das wäre so ein Beispiel, dass ein Kind lernt, ah, ich bin nicht falsch, weil ich etwas fühle, was jetzt gerade anderen nicht gefällt, aber ich muss einen Umgang damit lernen. Also die sogenannte Selbstregulierung oder wenn jemand ganz traurig ist, dass man dann nicht sagt, so jetzt reiß dich aber mal zusammen, das ist alles nicht so schlimm, sondern dass man dem Kind Möglichkeiten gibt, etwas zu betrauern, was zu betrauern ist, sodass das Kind dann im Laufe der Jahre lernt als Erwachsener, ah ja, ich bin traurig, das und das kann ich tun, das ist in Ordnung und ich kann atmen, ich kann Hoffnung schöpfen, ich kann mir Hilfe suchen. So dass eben diese Selbstregulationsfähigkeiten eben, ne, dann wirklich vorhanden sind.
Und das klingt so, es geht auch darum, die eigenen Gefühle zu verstehen und zuzulassen und nicht als falsch auch anzusehen. Und das können Eltern begleiten, eigentlich ein Kindesleben lang.
Ganz genau, ganz genau.
Wir haben Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen. Und das hat Dagmar Kallmeier gemacht, die uns aus Berlin erreicht hat. Schönen guten Morgen, Frau Kallmeier.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Also wir haben 3 Kinder, 2 davon sind raus. Und ich bin eigentlich sehr glücklich. Ich denke, ich wollte zum einen sagen, wir haben eine Familientradition, die hatten wir schon vorher, weil als die Kinder, wenn die so Teenager werden, dann ist das ja so, der hat dann und der hat dann und man sieht sich überhaupt nicht mehr. Und es hatte sich damals schon immer der Sonntag rauskristallisiert. Zum einen, wer noch mitgekommen ist, wir sind sonntags früh immer im Gottesdienst, aber sonntagsabend haben wir immer zusammen gegessen. Und das Tolle ist, dass jetzt, wo sie ausgezogen sind, also wir kriegen oft in der Woche nichts mit, aber sonntags kommen eigentlich alle. Also das ist auch so ein bisschen heilig. Also die versuchen auch so ihre Zeiten so zu gestalten, dass sie sonntagsabends Zeit haben. Die bringen mal jemanden mit. Meine Tochter wohnt mit ihrem Freund zusammen, der kommt dann auch, wenn er kann. Oder es kommt mal ganz jemand anders mit, die Schwiegermutter kam mal mit und so. Also der Sonntag ist einfach für uns fest. Und das wollte ich zum einen sagen, also das reicht so dann aus dieser Kindheit, aus diesem Familienleben jetzt so rein in diese neue Zeit, ne? Dass wir getrennt leben. Aber wir haben immer noch einen festen Tag. Wir wohnen natürlich alle in Berlin, sonst wird das natürlich nicht gehen. Ja, das wollte ich nur sagen, darüber bin ich sehr glücklich, auch dass die Kinder das noch wollen. Und zu diesen Grenzen und so hatten wir eine Situation. Meine Tochter hat einen Freund, der ist aus München und wir wohnen ja in Berlin. Und die hatten über 1,5 Jahre dann eine Fernbeziehung und wir haben ihr nicht erlaubt, hier bei uns, da hat sie noch bei uns gewohnt, in einem Zimmer zu schlafen. Wir haben gesagt, das gibt's bei uns nicht. Und das haben die durchgehalten, dass immer, wenn er hier war, haben die ein Hotel bezahlt. Und uns war das auch egal, dann haben wir gesagt, das müsst ihr auch selber bezahlen. Er kann gerne hier bei uns schlafen, auf dem Sofa, beim Bruder im Zimmer, aber nicht in deinem Zimmer. Und das hat unserer Beziehung überhaupt nicht geschadet. Wie gesagt, der kommt jetzt auch immer mit sonntags. Und wir sind wirklich, wir sind eine Reife. Ich würde sagen, die Kinder machen auch, ich hatte immer geträumt, meine Tochter studiert. Sie hat ein sehr gutes Abi gemacht. Sie hat auch gekämpft um das Abi. Sie wollte Psychologie studieren, hat nicht geklappt. Sie macht jetzt eine Ausbildung zur Diätassistentin, ist total glücklich. Und mein Sohn macht Musik, wo ich überhaupt kein Geld bei rauskommt. Aber ja, das ist das, was sie wirklich wollen.
Also und sie lassen es zu als Eltern. Wir sprechen heute über die Frage Abgrenzen und Loslassen, wie die erwachsene Eltern-Kind-Beziehung gelingen kann. Wenn Sie sagen, 2 Kinder sind raus, 1 ist noch bei Ihnen in der häuslichen Umgebung, in der elterlichen. Wie schwierig war es für Sie, die anderen beiden ziehen zu lassen?
Es war nicht schwer, weil sie ja noch in Berlin sind. Es war, ich glaube, für meinen Sohn war es schwer, für den Kleinen, der jetzt hier ist. Der ist jetzt Einzelkind. Also er vermisst seine Geschwister sehr. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Problem. Weil er hatte immer hier meine Tochter hat immer sehr auf ihn aufgepasst. Also für ihn ist es, glaube ich, schwerer. Für mich war es wirklich, ehrlich, also ich muss nicht mehr jeden Tag eine Maschine Wäsche hier haben. Ich habe eine ganz andere Küche, vor allen Dingen seit mein großer Sohn weg ist. Also das, man merkt auch schon sehr viel positive Effekte. Und die wohnen ja in Berlin. Also es ist ja jetzt nicht so, die sind ja nicht aus der Welt. Und wie gesagt, wir sehen uns regelmäßig. Und nee, ich war eigentlich froh. Es war komisch. Mein Sohn ist zuerst ausgezogen, der Große. Und dann war es schon komisch, als das Zimmer leer war und er war nicht mehr da. Und ich konnte nicht mehr abends mit ihm sprechen so, aber ich fand es auch ganz toll dann zu hören, wenn er kam, wenn er so erzählt hat, wie halt seine Wohnung jetzt zum Mittelpunkt wird für seine Musikerfreunde da, auch wenn ich nicht alles gut finde, was sie da machen, aber denke ich, okay, ich finde es toll, dass er jetzt so seine Jugend auch noch, also dass er nicht jetzt bis 27 oder was bei uns wohnt, sondern dass er jetzt diese Möglichkeit hat, er ist der Host, ja, er hat da seine kleine 40 Quadratmeter Bude und da hängen die dann alle ab. Aber gut, ist doch schön. Also hier würde ich das nicht erlauben, ja. Mhm. Aber, ja, ich finde das toll eigentlich.
Mit wie vielen Jahren ist er ausgezogen?
Mit 19, 20 war das, also sehr früh.
Die Tochter auch. Dagmar Kallmeier, ich bedanke mich, dass Sie diese Stichworte auch mit in unsere Runde geben, unter anderem das der Familienrituale, das ich ganz gerne auch nochmal in dieser kleinen Runde hier besprechen würde. Gerlinde Unverzagt, Sie sind Mutter von 4 Kindern, haben die alleine großgezogen, wir haben es schon erwähnt hier in dieser Sendung, haben auch schon einiges von Ihnen dazu gehört. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, naja, das eine oder andere, das konnten wir bewahren und das hält uns jetzt noch weiterhin auch zusammen?
Ja, das hat sich inzwischen im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Also ich habe versucht, mit einem Sonntagmittagessen alle zusammen an einem Tisch, das habe ich 1,5 Jahre durchgehalten, dann wurde immer mehr gemotzt, dann ging die Vorlieben auseinander zwischen den Fleischessenden und Veganen und ich weiß, es wurde sehr kompliziert, also 3 Gerichte parallel zu kochen. Dann habe ich gedacht, man könnte ja vielleicht sagen, einmal im Monat und so ist dann die Sache gestorben. Was bei uns aber Hochämter geworden sind, das sind die Geburtstage. Das bedeutet, Geburtstag, Weihnachten und Ostern sind wir in den allermeisten Fällen alle zusammen und das ist toll. Ich liebe es total, wenn ich sie alle 4 wieder habe und inzwischen habe ich dann auch den Vater der Kinder dazu gebeten und das sind schon sehr spezielle Veranstaltungen, also sowas wie Weihnachten, wenn dann wirklich alle da sind, das ist klasse und wenn dann eins der Kinder sagt, wie ist denn das mit Ostern, treffen wir uns dann wieder, dann bin ich total glücklich. Aber ich versuche auch meine Freude nicht so sehr zu zeigen, damit die sich nicht so eingeengt fühlen. Also ich sage natürlich, das ist toll, aber ich wollte nie eine Mutter werden, die im Juli fragt, ob Weihnachten alle auch kommen.
Weil sie den Druck nicht ausüben wollen auf
ihre
Kinder.
Genau, und das ist eben der Punkt. Ich finde, das gehört, also diese Rituale sind eine feine Sache, also die regelmäßigen Zusammenkünfte, ob man es jetzt Sonntag macht oder Geburtstag oder Weihnachten, ist ja egal. Aber dass da was geblieben ist, das ist ganz wunderbar und es hilft einem natürlich auch über einiges hinweg, weil das ist schön, wenn die kommen, aber wenn die dann auch wieder weg sind und man hat wieder seine Ruhe und kann seine Sachen machen, das ist auch gut. Also Rituale helfen in allen Lebenssituationen, die durch Umbrüche gekennzeichnet sind, finde ich. Das ist sehr wichtig. Man muss nur gucken. Ich wollte nicht, dass sie sich verpflichtet fühlen. Also ich habe das so angeboten und habe halt gesagt, ja, das können wir machen. Wäre doch schön, wollte nicht. Und als sie dann anfingen, das nicht mehr zu wollen, habe ich dem auch nachgegeben, weil ich sie eben, wie gesagt, nicht verpflichten wollte und vor allen Dingen mich davor gescheut habe, meine Bedürftigkeit so sehr nach außen zu tragen. Also jetzt so in der ersten Zeit, nachdem sie ausgezogen sind. Inzwischen ist das alles ganz gut ausbalanciert. Aber die Vorstellung, dass meine Kinder sich verpflichtet fühlen, sich um mich zu kümmern, fand ich ganz und gar widerlich. Also wenn, dann möchte ich, dass sie freiwillig und aus Interesse vorbeikommen, aber nicht, weil sie denken, Mama isst nicht genug oder geht gar nicht mehr raus, sie liest zu viel, macht die eigentlich Sport und sowas. Und meine Kinder haben schon die Tendenz, mir Sachen vorzuschreiben und dem wollte ich mich natürlich auch entziehen. Also spricht alles für eine wohltuende Distanz. Also durchaus mit großer Sympathie und großer Liebe, aber sie ist wichtig.
Und wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man ja auch, also Sie wollen auch weiter Ihr eigenes Leben leben. Und Sandra Konrad, als Diplompsychologin kann ich mir vorstellen, haben Sie da durchaus ein offenes Ohr für. Denn darum geht es ja eigentlich auch im Ablösen von den Eltern, dass auch die Kinder so heranreifen, dass sie ein eigenständiges Leben führen, um auch ihren Kindern dann möglicherweise eine gute Kindheit zu geben und keine Eltern, die voller Druck und großen Erwartungshaltungen dann am Erziehen sind, richtig?
Ganz genau, ganz genau. Und das Ziel von Ablösung heißt nicht, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen, sondern das heißt, eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können. Und deswegen, das ist jetzt auch ganz schön so nochmal zusammengefasst, diese Rituale, das ist total schön, das gibt Halt und Sicherheit, aber das muss alles verhandelbar bleiben und verhandelbar von allen Personen, sowohl von den Eltern als auch den Kindern, dass man sich wirklich authentisch begegnen kann und auch sagen kann, oh, das eine passt aber jetzt gar nicht mehr für mich. Wie gesagt, egal, ob das die Eltern sind, die sagen, ja, Weihnachten haben wir 50 Jahre bei uns ausgerichtet, wir haben keine Kraft mehr, können wir mal woanders hingehen. Oder dass die Kinder irgendwann sagen, wir schaffen es nicht, Schwiegereltern und Eltern an einem Tag zu besuchen und durch die ganze Republik zu rasen. Also wir müssen irgendwie verhandeln.
Aber wenn man an dem Punkt ist, dass man tatsächlich in der Lage ist, von beiden Seiten zuzulassen, dass Änderungswünsche da sind, dass man sagt, irgendwie so, wie wir es jahrelang gemacht haben, so können wir nicht mehr, dass man wirklich auf einer erwachsenen Eltern-Kind-Beziehung schon eine Basis hat. Wie kommt man da hin? Das ist, glaube ich, das, was sich viele fragen. Also der Schritt Auszug ist das eine. Wie kommt man dann hin, dass es dann wieder so zu einem so ja ausgeglichenen Verhältnis kommen kann und darf?
Naja, also Frau Unfert, ja, okay, Sie haben das ja eben schon gesagt, also das eigene Verhalten immer wieder reflektieren und auch schauen, was braucht die Beziehung, um lebendig zu bleiben. Und je abgelöster die Eltern sind, desto eher können sie auch ihren Kindern bei dieser Phase helfen.
Also die Eltern selber sollten auch immer wieder gucken, warum sie möglicherweise, ja, Klammern will ich mal in Anführungsstrichen sagen, also zu große Erwartungen auch an die Beziehung zu ihren Kindern haben?
Ja, auf jeden Fall.
Frank Rehm ist in der Leitung, der uns aus Leipzig angerufen hat. Schönen guten Morgen, Herr Rehm.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sprechen über die möglicherweise gelungene erwachsene Eltern-Kind-Beziehung. Ist es bei Ihnen eine?
Ja, so kann man das sagen. Ich hatte ja reingeschrieben, dass ich so ein Buch in der Hand bekommen habe durch Goleman, der darauf mal hingewiesen hat in seinem Buch Emotionale Intelligenz.
Sie haben uns eine E-Mail geschrieben.
Da habe ich eine Menge gelernt, wie man die mit den Gefühlen umgehen soll, mit eigenen und auch mit denen von Kindern. Er war dann zwar schon ein bisschen älter, schade, ich hätte es noch viel früher gebraucht, aber egal, im Teenageralter, da kracht's oft, das wird ja immer wieder gesagt. Und da habe ich eine Menge gelernt, muss ich sagen. Und wir haben uns dann eigentlich da wunderbar verstanden, auch wenn es, wie gesagt, immer mal diese Grenzen auch geben muss, dass man eben auch mal ein hartes Wort sagen muss. Und interessant ist, ich habe, glaube ich, dazu gesagt, ich bin Mathematiker, er ist dann Musiker geworden. Das wollte er und dann haben wir ihn auch darin unterstützt. Also ich habe ihn da nicht, oder keiner von uns hat gesagt, nee, also das finden wir jetzt nicht so toll und es ist sehr schwer und so weiter. Ne? Also wenn man mit, das ist seine Neigung, dann unterstützt man. Aber interessant, wir haben dann aber auch erkannt, als das Studium dann begann, der Musik, haben wir gesagt, du musst eine eigene Wohnung haben. Und das war natürlich für ihn schwierig, ne? Weil ist ja klar, er muss ja dann alles selber organisieren. Da haben wir ihn sehr unterstützt, eine Wohnung ausgesucht, ihn natürlich finanziell da abgesichert. Und am Ende war es genau richtig. Warum? Weil ein Musiker, der zu allen Tages- und Nachtzeiten denkt, er sich irgendwas aus. Und das passt zu Hause nicht bei uns. Wir müssen früh arbeiten gehen, wenn er dann nachts plötzlich irgendwas spielt. Also auch das war so eine Konfliktsituation, die ich eigentlich, die war gut bewältigt, da muss ich sagen. Mhm. Und vielleicht noch einen Hinweis zu diesem Buch, Kinder brauchen emotionale Intelligenz. Da überzeugt schon das Vorwort. Ich weiß nicht, ob das fiktiv ist, aber was der dort schreibt, dass sie da zu dritt im Flugzeug sind, ein ganz kleines Mädel, und das dann heult, weil diese große Kuscheltier da im Gepäckteil ist und sie das nicht mitnehmen konnte. Und das Kind konnte erst beruhigt werden, als dann der Vater gesagt hat, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du ja so traurig bist. Ich bin selber traurig, das tut mir so leid. Und dann ist das kleine Mädel langsam eingedöst und war damit beruhigt. Also dass diese Gefühlsgeschichte, was Sie vorhin noch sagten, diese Wut, damit mal umgehen, das Verstehen und vor allen Dingen sagen, es ist richtig, diese Gefühle sind richtig, die ich habe, die ich bin nicht falsch. Mhm. Ja, und das finde ich super.
Ja, Sandra Konrad hatte das Beispiel von der Wut auch gebracht, genau, dass er in diese Richtung auch geht. Frank Rehm, wir hatten auch gerade von Dagmar Kallmeier, einer anderen Hörerin, ja schon gehört, auch da der Sohn, der Musiker ist und wo sie ganz froh ist, dass das, was er in seiner Wohnung macht, er nicht in ihrer Wohnung mehr tut. Das haben Sie ja gerade auch geschildert, aber wenn Sie sagen, Sie haben Ihrem Sohn da auch geholfen, hatten Sie das Gefühl, Sie müssen ihn ein bisschen rausschubsen? Also es klingt zumindest so.
Ja, also als wir dann diese eigene Wohnung ihm organisiert haben, das war erstmal schwer. Wir haben ihn dann wirklich unterstützt, erstmal die ganze Wäsche gemacht und so, oder wir sind öfter hin und haben mitgeholfen, das sauber zu kriegen. Aber das geht ja vielen so. Nee, er wäre am liebsten erstmal noch da geblieben. Und wir haben dann einfach gemerkt, es hat immer wieder mal geknallt, weil er auch dann Leute herholt. Dann haben sie bis früh im Dings da mal gesessen und Musik gemacht und wir sind wach geworden mitten in der Nacht und so und haben gesagt, irgendwann muss er ja so einen Sommer ausziehen, dann machen wir das lieber jetzt. Und da war er auch gerade 18. Ja, also das war eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Auch wenn es erstmal schwer war. Und dann war er natürlich glücklich, dass wir ihn da so toll unterstützt haben dabei.
Und heute sehen Sie ihn regelmäßig, hören regelmäßig von ihm?
Ja, jein, sage ich mal. Der wohnt halt in Holland, aber wir besucht uns immer wieder. Wir sind auch schon mal dort mehrfach dort gewesen. Wir sind inzwischen noch Großeltern, ganz tolles Verhältnis. Aber natürlich wäre es lieber, wenn wir so ein bisschen weiter in der Nähe sind, aber geht jetzt nicht anders. Es sind andere Wege, die sich da so ergeben haben. Trotzdem sehen wir uns und verstehen uns super.
Von Leipzig nach Holland, das ist auch natürlich eine ganz schön ordentliche Strecke.
Da muss man einen Zwischenstopp machen auch. Ja, das geht wahrscheinlich vielen Eltern so, die dann möglicherweise das Kind dann vielleicht einmal im Jahr sehen, wenn sie in Australien oder sonst wo sind. Also, soweit ist es zum Glück nicht.
Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass viele Kinder eher in der Nähe bleiben ihrer Eltern. Aber danke Ihnen erstmal herzlich für Ihre Schilderungen, Frank Rehm, dass Sie die uns da aus Leipzig so in die Runde gegeben haben und einige Stichworte ja auch geliefert haben, auch nochmal ein schönes Beispiel auch gegeben haben, wie es ist, wenn die Eltern auch sehen, dass die Kinder eigentlich ja auch erwachsen werden müssen. Sandra Konrad, da möchte ich Sie nochmal drauf ansprechen, denn das ist ja auch etwas, was wir in Deutschland auch erleben, dass die Kinder relativ spät auch ausziehen. Im europäischen Vergleich liegen wir im Mittelfeld. Es gibt also andere Länder, da ist es noch später. Aber ich glaube 23,4 oder so ist das Durchschnittsalter, wenn die Kinder ausziehen in Deutschland. Die Töchter meist ein bisschen früher als die Söhne. Was würden Sie Eltern raten? Ist es ein gutes Beispiel zu sehen, wenn es soweit ist, dann auch zu helfen, zu organisieren, wie der Auszug dann ermöglicht werden kann, wie wir es gerade gehört haben?
Ja, klar, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, weil das ist ja oft der Grund, warum Kinder heute immer später ausziehen, weil einfach die, also ganz platt, weil sie sich die Miete nicht leisten können. Gerade in Ballungszentren, in Großstädten ist das gerade für viele wirklich unbezahlbar geworden. Man muss halt auch schauen, wenn Kinder jetzt sehr, sehr lange, also altersunangemessen lange bei den Eltern wohnen, dann muss man schon mal schauen, auch woran liegt das eigentlich? Weil das ist ein Meilenstein der Ablösung, dass man auszieht, dass man finanziell unabhängig wird, dass man einen Partner oder eine Partnerin wählt. Und wenn irgendwelche dieser Schritte wirklich so gar nicht stattfinden, dann muss man schon mal gucken, ob es da vielleicht so unterm Untergrund wirkende Verstrickungen gibt. Vielleicht Eltern, die nicht so gerne loslassen wollen, die sehr stark binden. Und oder Kinder, die sich das so gemütlich gemacht haben, weil die Eltern vielleicht aufgrund ihrer eigenen Biografie Schwierigkeiten haben, die Kinder so sanft aus dem Nest zu schubsen, weil sie vielleicht selber zu früh herausgeschubst worden sind. Aber das, was der Hörer eben erzählt hat, ne, das hörte sich ja so dann auch ganz harmonisch an. Ne? Also die Eltern haben gesehen, das passt für uns nicht mehr, haben dem Kind geholfen. Das Kind ist gut in der Selbstständigkeit angekommen, wunderbar.
Also ein Paradebeispiel, aber Sie haben es gesagt, also als Elternteil durchaus auch mal gucken, woran liegt es eigentlich, dass das Kind möglicherweise nicht ausziehen will. Sie haben ein Beispiel genannt, dass die Eltern vielleicht es einem zu heimlich machen, aber was könnten denn auch andere Gründe sein, warum man ein Kind nicht ausziehen will?
Naja, zum Beispiel, weil so unbewusste Verstrickungen herrschen, wenn die Eltern sehr stark binden. Und das muss man gar nicht aussprechen. Das kann sein, dass das Kind dann schon dieses Gefühl bekommen hat, wenn ich ausziehe, dann zerbricht die Beziehung von Mama und Papa. Oder dann wird Mama furchtbar krank. Oder dann leidet Papa so unter Mama, die immer die Hosen anhat. Also das können so ganz unterschiedliche also Aufträge sein, die das Kind schon verinnerlicht hat, warum es gar nicht den Weg in die Selbstständigkeit gehen kann. Und da ist es dann aber tatsächlich Aufgabe des Kindes auch irgendwann, sich davon freizumachen und wirklich auch die eigenen Schuldgefühle zu reflektieren und sich nochmal klarzumachen, es gibt ja gar keine filiale Schuld. Also filial im Sinne von Töchter oder Söhne haben keine Schuld den Eltern gegenüber, weil A, haben wir uns nicht entschieden, auf die Welt zu kommen, und B, haben wir uns auch nicht ausgesucht, bei wem wir jetzt Kind werden. Und wir werden geboren, um unser eigenes Leben zu führen. Und idealerweise gelingt es uns, gute Beziehungen mit den Eltern und auch mit allen anderen zu haben. Aber dafür müssen wir eben auch rauskommen aus der Kindrolle.
Und das klingt so, als sei das wirklich so, dass es von den Eltern meistens ausgeht. Also nicht von außen irgendein Grund da ist, warum ein Kind nicht ausziehen will, sondern tatsächlich die Ursache bei den Eltern selbst zu suchen ist. Das ist wahrscheinlich ja gar nicht so einfach für die Eltern zu erkennen. Das ist eine Art der Selbstreflexion, die möglicherweise immer Unterstützung braucht?
Entweder das, also meistens zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Familien arbeite, dann kommt ja die gesamte Familie und dann schauen wir, was könnte jetzt zu diesem Konflikt geführt haben. Aber es kann auch sein, dass ein Kind vielleicht sehr wenig Selbstvertrauen hat und sich gar nicht traut, in die Welt rauszugehen. Ne? Und auch da ist dann die Frage, wie kann man als Eltern das Kind unterstützen auf allen möglichen Ebenen, oder was braucht das Kind, wenn es denn jetzt schon erwachsen ist, und dann wäre es dann vielleicht eher eine Einzeltherapie, also um mehr Selbstvertrauen, um mehr Selbstbewusstsein aufzubauen.
Wir sprechen weiter über die Frage, wie eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung gelingen kann. Freuen uns auch weiterhin über Anrufe von Ihnen. Wir werden sicherlich auch noch mal darüber sprechen, wie Konflikte aussehen, also die möglicherweise gesund oder auch weniger gesund sind, wenn es eben auch nicht klappt mit der Ablösung und der Abgrenzung. Sie können uns weiterhin anrufen, können die 00800 446 44464 wählen. Das ist eine Nummer, die bundesweit und europaweit gebührenfrei ist. Noch einmal 00800 446 44464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail, wie es auch Frank Rehm gemacht hat. Dann rufen wir Sie unter der Nummer, die Sie uns dann angeben, wenn wir Sie anrufen dürfen, auch zurück. Das wäre dann die Adresse, die E-Mail-Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Abgrenzen und loslassen. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Darüber sprechen wir noch bis um 11:30 hier im Deutschlandfunk. Und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Mit dabei sind Sandra Konrad, Diplompsychologin und Gerlinde Unverzagt, Autorin und Journalistin und selbst Mutter von 4 Kindern. Und wenn Sie mögen, dann hören wir auch Sie nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Petra Einsminger am Mikrofon, und wir sprechen heute über den Prozess des Abgrenzens, des Loslassens. Wie gelingt eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung? Dieser Frage gehen wir heute nach. Mit dabei ist Sandra Konrad, Diplompsychologin aus Hamburg, und Gerlinde Unverzagt, Autorin und Journalistin aus Berlin, uns zugeschaltet. Ihnen allen noch einmal herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und wir haben schon einige Punkte angesprochen. Wo kann es Konflikte geben? Wo kann es schiefgehen? Wo ist der Druck und die Erwartungshaltung der Kinder der Eltern auf die Kinder auch groß? Die Frage, die uns auch gestellt wurde von Hörerinnen und Hörern, ist auch die, wie eine gereifte Beziehung dann auf neuen Füßen stehen kann. Über all das wollen wir heute auch sprechen. Sandra Konrad, eine Frage ist auch gewesen, es geht nicht nur darum, dass die Kinder erwachsen werden, sondern vor allem auch darum, dass die Eltern erwachsen werden. Das hatten wir hier auch schon mal ganz kurz angesprochen. Woran erkenne ich denn möglicherweise auch als Kind, also als dann Erwachsenes, dass dieser Abnabelungsprozess noch gar nicht richtig abgeschlossen ist?
Ja, an diesen ganzen Verstrickungen, an diesen ganzen Konflikten. Also Sie meinen jetzt, wie das Kind erkennt, dass es selbst noch nicht abgelöst ist.
Das Erwachsene quasi. Also wie erkennen wir als Erwachsener, dass da möglicherweise noch eine Bindung ist, die uns gar nicht so gut tut, dass wir gar nicht so selbstbestimmt handeln, wie wir es eigentlich denken oder hoffen?
Ja, das ist so, wenn wir spüren, dass unser Denken und Fühlen und Handeln eigentlich sehr um die Eltern kreist, und wenn wir immer wieder so checken, was denken die denn, wie ist das für die, wenn wir diese starken Wutgefühle noch haben, weil die nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden, oder weil wir ständig enttäuscht sind oder Schuldgefühle haben. Also das ist eigentlich so ein ziemlich, oder das sind so ziemlich klare Indizien für diese oftmals unbewussten Verstrickungen, dass man eben noch nicht gesund abgelöst ist. Mhm. Und was da halt wichtig ist, wenn ich mit Menschen arbeite, und das ist ja auch das ist ja so ein ganz großes Plädoyer, was ich immer wieder halte, wir können Beziehungen mitgestalten. Wenn wir erwachsen sind, können wir Beziehungen mitgestalten. Wir sind nicht Opfer und wir sind zwar das Kind unserer Eltern und das bleiben wir auch für immer, aber wir können aus dieser Kindrolle aussteigen und wir können als Erwachsene die Beziehung mitgestalten. Und ich kann mal ein Beispiel nennen. Es war ein Klient von mir, der war Mitte 40 und hat gesagt, Mensch, Frau Konrad, am Samstag rufe ich meine Mutter an und ich habe 3 Tage vorher Bauchschmerzen und 3 Tage nachher Kopfschmerzen. Also eigentlich gibt es nur einen Tag in der Woche, wo ich mich einigermaßen okay fühle. Und er hatte es sich so zur Aufgabe gemacht, dass er sie einmal in der Woche für eine Stunde anruft. Und da habe ich gefragt, Mensch, wie kommt das denn? Ja, und dann haben wir das so erarbeitet. Er dachte, das wäre so der Tribut, den er zahlen müsste, um ein guter Sohn zu sein. Und das war ein furchtbar langweiliges Gespräch für ihn, wo er sich angehört hat, was die Nachbarn zu Mittag gegessen haben und was der Blumenhändler wieder erzählt hat. Und es war eigentlich gar kein richtiger Kontakt. Und dann war wichtig für ihn zu schauen, wie kann er diesen Kontakt zu seiner Mutter mitgestalten? Zum Beispiel einen Finger an zu sagen, halbe Stunde reicht vielleicht auch oder 20 Minuten. Was will ich meiner Mutter eigentlich erzählen? Was will ich von ihr hören? Und in dem Maße, wo er Mitakteur wurde, wo er mitgestaltete, wurden die Kontakte zu seiner Mutter sehr viel angenehmer, sehr viel authentischer. Es entstand wieder sehr viel mehr Nähe als vorher, wo es es einfach nur über sich ergehen ließ.
Und das zeigt Ablösung, das kann auch noch im Erwachsenenalter fortgesetzt werden und vielleicht auch gelingen. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die uns aus Baden-Württemberg angerufen hat, Jasmin Wolf. Herzlich willkommen in der Runde, Frau Wolf.
Ja, hallo, danke schön.
Und Sie sind Mutter zweier kleiner Kinder, hat mir die Redaktion mitgegeben. Das heißt, Sie sind als Elternteil erfahren in der Frage, ja, wie kann es gelingen, da auch eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern herzustellen?
Genau, ja, also meine Kinder sind in der Grundschule und im Kindergarten und ich erlebe natürlich in diesen Beziehungen vor allem, wie funktioniert Abgrenzung im Kleinen, also in diesen alltäglichen Dingen. Wie kann ich Grenzen meiner Kinder akzeptieren? Wie kann ich eigene Grenzen setzen? Ja, das ist natürlich ständig präsent, ja.
Wir hatten gerade einen kleinen Aussetzer, aber ich denke, die Leitung ist stabil genug, um weiterzusprechen. Sie haben unserer Redaktion auch mitgegeben, dass Sie über Ihren eigenen Ablösungsprozess sprechen möchten, der
genau,
schwierig
also,
war.
Zu Eltern ist das ein Prozess, den ich eigentlich so richtig bewusst erst begonnen habe oder auch wahrgenommen habe, als ich eigene Kinder bekommen habe. Und also ich bin vor allem am Gestalten des Ablösungsprozesses zu meiner Mutter, weil ich die einfach viel öfter sehe. Und auch zu meinem Vater ist es was, was dann auch für mich erstmal total viel mit Enttäuschung zu tun hatte. Also, dass ich einfach Bilder von meinen Eltern hatte oder eben mir auch Elternbilder gewünscht habe, Elternteile gewünscht habe, die ich so einfach nicht bekommen habe. Und genau, das ist natürlich jetzt, läuft das irgendwie so parallel zu dem Prozess mit meinen eigenen Kindern.
Und hilft Ihnen das bei der Erziehung auch Ihrer Kinder jetzt?
Ja, also mir hilft vor allem, eigene Klarheit über mich selber zu bekommen. Darüber, was sind denn meine Gefühle zu meinen Eltern, weil ich oft Gefühle habe, die ich nicht so, also im Kontakt zu meinen Kindern, die ich nicht so richtig einordnen kann, wo ich mich frage, woher kommt das denn? Und meine Reaktionen mich selber ein bisschen verwundern. Und das hat schon auch viel damit zu tun, wie ich meine eigenen Eltern erlebt habe. Und das möchte ich irgendwie voneinander entkoppeln. Genau.
Das heißt, Sie haben einen Zugewinn, einen Erkenntnisgewinn aus den Reaktionen Ihrer Kinder über das, was Sie als Kind erlebt haben?
Ja, das auch. Und vor allem über mein eigenes Ich, so in der Gegenwart. Ich lerne ganz viel darüber, wie ich mich in der Gegenwart mit meinen Gefühlen auseinandersetzen kann. Und das hilft mir ganz viel im Kontakt mit meinen eigenen Eltern, ja.
Das klingt aber auch so, als hätten Sie jetzt inzwischen einen guten Kontakt zu Ihrer Mutter, haben Sie zunächst gesagt, aber auch zu Ihrem Vater inzwischen. Ist das so?
Nee, eher, also tatsächlich nicht. Das ist schon konfliktbehaftet. Ich würde sagen, wir suchen von allen Seiten den Kontakt. Wir möchten den Kontakt auch. Es ist nicht so, dass wir uns überhaupt nicht sehen wollen oder nicht leiden können. Aber vor allem von meiner Seite setze ich, glaube ich, jetzt bewusster und mehr Grenzen, als ich das vorher getan habe. Und das führt durchaus zu Konflikten, ja.
Also der Prozess läuft noch, der Ablösungsprozess, Jasmin Wolf. Herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben und ja, viel Erfolg bei der Erziehung Ihrer Kinder. Sandra Konrad, da schätze ich auch mal, dass da einige Worte gefallen sind, die Ihnen ganz gut gefallen haben als Diplompsychologin. Das klang alles sehr reflektiert, auch was die Frau Wolf uns da geschildert hat.
Und, ja. Mhm. Und auch so typisch, Entschuldigung, also es ist so
genau,
typisch.
Genau, das wäre die Frage, ist das ein typisches Erleben, wenn man dann die eigenen Kinder großzieht, dass man da nochmal auf sich zurückgeworfen wird auch.
Mhm. Ja, weil man plötzlich auch beginnt, so in zwei Rollen zu denken und zu fühlen. Also einmal als das Kind, was man ja war oder immer noch ist, aber dann auch aus dieser neuen Mutter- oder Vaterrolle heraus. Und oftmals ist es so, wenn man Kinder bekommt, dass man dann nochmal überprüft, auch welche Art von Eltern möchte man eigentlich sein. Und jetzt ist es so, es gibt manche Menschen, die ihre Eltern total idealisieren. Und dann neigt man dazu, alles genauso zu machen. Aber man wiederholt dann leider auch die Fehler. Und die kriegt man dann ja auch von den Kindern so um die Ohren gehauen. Und wieder andere sind wirklich so frontal auf Rebellion eingestellt und wollen alles ganz anders machen. Und beides sind eben Anzeichen dafür, nicht abgelöst zu sein. Und wenn wir aber beginnen, die Eltern weder zu idealisieren noch sie zu dämonisieren, wenn wir also aus dieser Spaltung rauskommen und erkennen können, ah, da waren die gut, das hat mir gut gefallen, das war gut für mich, oder auch sehen, da muss ich Kritik üben, das war irgendwie gar nicht gut, das möchte ich anders machen. Das sind dann wieder so Zeichen zu einer guten, gesunden Ablösung hin, weil wir eben wieder in diese Reflexion kommen, weil wir dann also abwägen können und auch die Eltern vielleicht in so einem milderen, aber auch klareren Licht sehen.
Irgendwann sind immer die eigenen Wege gebahnt, der Beruf, der Partner gefunden, eventuell ja dann auch eine eigene Familie gegründet. Das ist der Zeitpunkt sicher für die gereifte Eltern-Kind-Beziehung. Wir haben es auch gerade von der Hörerin gehört. Das ist ein Prozess, der kann auch recht lange noch dauern. Aber die Beziehung, das ist der Wunsch, glaube ich, bei ganz vielen, soll dann irgendwann auch auf Füßen stehen, die stabil genug sind, damit man wieder gut miteinander kann. Gerlinde Unverzagt, Sie haben uns schon viel erzählt von Ihren Kindern als Mutter von 4 Kindern, Sachbuchautorin. Sie haben das schon zum Thema auch gemacht. Wie kommt man dahin, dass die Beziehung zu den älteren Kindern dann auch wieder eine gute wird?
Ich glaube, im Mittelpunkt von allem steht eine beständige Veränderungsbereitschaft. Also wenn man bereit ist, sich selber und sein Verhalten anzugucken und das auch zu vergleichen mit dem, was man mit seinen eigenen Eltern erlebt hat, hat man schon ein ganzes Stück gewonnen. Also im Sinne von Freiheit für sich selber und Freiheit auch für die Kinder. Also es gibt diesen schönen Satz, wie war das, Reife bedeutet, etwas zu tun, obwohl die Eltern das empfohlen haben. In dem Sinn ist unsere Beziehung jetzt eine ganz andere geworden, weil ich beispielsweise, also es wird nicht mehr auf dem Sofa rumgesessen und gekuschelt, aber es gibt unglaublich spannende Gespräche, weil die alle verschiedene Dinge studieren und ich sehr beeindruckt bin von den Themen, die wir inzwischen erörtern können und weil ich auch viel von denen lerne. Und diese Gesprächsbereitschaft hat natürlich eine Wurzel in unserer gemeinsamen Zeit hier. Also wir haben immer sehr viel geredet und vielleicht kommt es mit 4 Kindern von selbst, dass man sich selbst als Mutter in Frage stellt, bevor die das zu massiv tun. Also diese Veränderungsbereitschaft ist etwas, was ich zum großen Teil auch von meinen Kindern gelernt habe, einfach indem ich das aufgegriffen habe, was sie mir eigentlich sagen wollten. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist, die Veränderungsbereitschaft sich selbst gegenüber und eine gewisse, sagen wir mal, Gelassenheit und Neugier auf das, was da kommt und eine Bereitschaft zu sehen, ob das nicht vielleicht ja doch ganz schön wird und nicht nur schrecklich ist, also ob sich neue Aspekte auftun. Zu der Veränderungsbereitschaft möchte ich noch sagen, es gibt dieses schöne Bild von Seneca, was ich sehr schätze. Das Leben ist ein Hund, der an einen Karren gebunden ist. Wenn man sich sträubt, also wir sind der Hund, wenn man sich sträubt und der Karren fährt immer weiter, dann wird man stranguliert. Wenn man mitläuft im gleichen Tempo, hat man zumindest Bewegung und bleibt am Leben.
Wenn ich Ihnen, Frau Konrad, die Frage stelle, wie die optimale oder die gelungene Erwachsene-Eltern-Kind-Beziehung aussieht, gibt es da eine Antwort?
Ja, also durchaus, dass man, wenn man so erwachsen, so emotional reif ist, dass man Beziehungen auf Augenhöhe führen kann. Und zwar mit den Eltern und mit allen anderen. Und dazu würde dann gehören, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, anstatt eben in dieser Kind- oder Opferrolle zu bleiben. Und dann können wir unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Bedürfnisse, aber auch unsere eigenen Grenzen spüren, ernst nehmen und sie auch nach außen hin formulieren. Das ist ja auch ein Schritt, der vielen sehr schwer fällt, zu sagen, was man eigentlich so möchte. Und wenn es uns dann auch noch gelingt, dass wir uns nicht verantwortlich fühlen für das Glück oder das Unglück unserer Eltern, sondern wir können ihnen wir können, soweit es unsere Kapazitäten erlauben, diese gute Beziehung auf Augenhöhe führen und können sie auch unterstützen bei Bedarf, aber eben auch immer spüren, wo bin ich denn selber? Was kann ich, was will ich und was geht gerade überhaupt?
Wir haben einige Hörerinnen und Hörer, die uns auch geschrieben haben, und wir haben es hier ja auch schon kurz mal angesprochen, dass es durchaus ja auch eine Generationenfrage ist. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, die hat beschrieben, wie sie es erlebt hat. Sie sagt, die heutigen Familien sind in vielerlei Beziehungen reifer. Man kann miteinander reden, diskutieren. Ihre Eltern, Kriegskinder, hatten einen Spruch: Du hast nur zu reden, wenn du gefragt wirst. Und so haben wir nie gelernt, schreibt sie, Krisenkonflikte anzugehen. Hinzu kommt das Gespräch über die Hitlerjugend. Jugend zum Beispiel nicht möglich waren. Es gab keine Emotionen. Sie kann sich nicht erinnern, dass die Mutter sie in den Arm genommen hätte. Sie bekam nur Prügel. Sie hat viel und lange an sich gearbeitet, um das zu verstehen und auch anders durchs Leben zu gehen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es möglicherweise auch zu viel Nähe gibt, zu viel Freundschaft auch in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder falsch verstandene Freundschaft. Wir haben auch beschrieben, dass das aber nicht bedeutet, dass jetzt die Rebellion wieder ins Haus gebracht werden muss, sondern dass es eher darum geht, die Kinder zu begleiten, ihnen zu helfen, dass sie ein Selbstverständnis bekommen, dass sie ihre Gefühle verstehen lernen, all dieses. Aber ist es so, dass wir tatsächlich einen Schritt weiter sind dahingehend, dass diese Beziehungen reifer sein dürfen überhaupt, Sandra Conrad?
Ja, das möchte ich unbedingt unterschreiben. Das ist so die Kriegsgeneration und auch noch die Kriegskindergeneration. Da schlummern sehr viele Traumata und die äußern sich oftmals in Schweigen. Und dann führt es zu einer Entfremdung in Familien, die tatsächlich über Generationen hinweggehen kann, wenn es nicht Kreislaufbrecher gibt, also Menschen, die sagen, ich möchte aussteigen. Und davon gibt es sehr viele. Es gibt sehr viele, die innerlich spüren, wie sie gelitten haben unter dem Schweigen, unter der Entfremdung, unter der Lieblosigkeit und Kälte, und die wirklich mit ganz großer Motivation in die eigene Elternschaft gehen und sagen, ich möchte das anders gestalten. Und in dem Moment, wo dieser Wunsch da ist und dann auch, wie Frau Unverzagt gesagt hat, diese Veränderungsbereitschaft, diese Bereitschaft auf die eigenen Gefühle und die Gefühle der anderen zu schauen, wo die da ist, wo diese Bereitschaft da ist, da entstehen dann ja auch viel authentischere Beziehungen.
Und wir haben in dieser Sendung auch schon gesprochen, wie es ist, wenn man die Kinder vielleicht auch ein bisschen schubsen muss, damit sie flügge werden. Das Thema Auszug war ja hier auch schon mit bei uns im Gespräch. Ein Hörer hat uns angerufen, ein junger Hörer, 21 Jahre jung, Hendrik Zils aus Breist. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie wohnen noch bei Ihren Eltern oder? Sind
ja,
schon
ich
raus.
Ich wohne noch zu Hause.
Und ist das für Sie ein guter Alltag, oder würden Sie sagen, ich würde eigentlich lieber ausziehen?
Also ich muss sagen, ich bin schon zufrieden zu Hause, weil meine Eltern und ich uns sehr gut verstehen tatsächlich. Aber manchmal ist das halt eben auch so, das denke ich auch, ist es normal in meinem Alter, dass man sagt, so, jetzt muss hier irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden. Jetzt würde ich gerne mal auf eigenen Füßen stehen. Einfach, damit ich mich selber auch, wie ich das gerne möchte, aufs Leben vorbereiten möchte. Mhm. Aber trotzdem bin ich zu Hause sehr zufrieden.
Und Sie sagen, Sie möchten sich aufs Leben vorbereiten. Das geht einfacher, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt?
Ja, weil wenn man zu Hause wohnt, dann, man kennt das ja, ne, dieses Hotel Mama, dass die Wäsche gemacht wird, dass gekocht wird. Und wenn ich dann tatsächlich jetzt ausziehe, was ja dann ab dem 1. Juli spätestens der Fall sein wird, dann muss ich das alles selber machen. Dann weiß ich, dass ich öfters auf die Füße fallen werde, dass das teilweise dann nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle, aber dann bin ich für mich selber verantwortlich. Dann muss ich meine Fehler ausbaden. Und nur so kann ich dann tatsächlich auch lernen, wie ich es richtig machen muss.
Und das klang jetzt durch, dass Ihr Auszug bevorsteht. Das heißt, Sie werden das elterliche Haus verlassen, weil?
Ich fange zum 1. Juli eine Stelle als Kommunalbeamter an und muss dafür dann auch auf die Berufsschule. Und die ist 100 Kilometer vom Elternhaus weg. Und da es sich nicht lohnt zu pendeln, weil ich mir sonst in der Zeit mein Auto kaputt fahren werde, habe ich mir da eine Wohnung gesucht.
Mit welchem Gefühl schauen Sie auf diesen Auszug?
Auch ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, weil dann eben das kommt, was ich eben geschildert habe, dass ich dann auf eigenen Füßen stehe und dass ich dann sozusagen auch mein eigener Herr bin.
Wie sehen Ihre Eltern das?
Ja, mein Vater, der steht dem eigentlich ganz gut gegenüber, aber meine Mutter, die bei uns im Dialekt, da sagt man, belagen hat. Also sie hat schon geäußert, dass sie mich dann sehr vermissen wird. Und mein Problem ist eben, weil ich mich auch sehr gut mit meiner Mutter verstehe, will ich sie natürlich nicht enttäuschen. Aber ich denke, dass es dann auch irgendwann mal Zeit wird, sich auch los abzukoppeln und sein eigenes Leben aufzubauen.
Greifen wir mal den Begriff der Enttäuschung auf und geben ihn weiter an unsere Diplompsychologin in der Runde, Sandra Konrad. Das ist, glaube ich, etwas, was ja vielen jungen Menschen so geht, dass sie sagen, naja gut, wenn ich jetzt gehe, dann macht das ja etwas auch mit meinen Eltern, mit der Mutter in diesem Fall. Was würden Sie raten? Wie kann man damit umgehen?
Ja, also diese Enttäuschung vielleicht als etwas zu nehmen im Sinne von Wachstumsschmerzen. Also das gehört dazu, dass wir die Eltern ab und zu mal enttäuschen werden, weil wir Lebensentscheidungen treffen, die den Eltern vielleicht nicht immer hundertprozentig schmecken. Und es gehört auch dazu, dass wir von unseren Eltern ab und zu enttäuscht werden, weil die eben nicht immer so sind, wie wir uns das gewünscht haben oder wünschen würden. Und das aber eher anzuerkennen als okay, das gehört zum Leben also auch dazu. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich Frieden finden? Wie kann ich mir erlauben, diese Schritte zu gehen und wie kann ich auch meinen Eltern irgendwie nachsehen, dass sie nicht die perfekten, die idealen Eltern sind, sondern eben das Beste geben, was sie geben können.
Also das heißt, man sollte das schon auch als Kind ansprechen bei den Eltern?
Ja, wenn es möglich ist, dann könnte man das durchaus ansprechen. Und also jetzt für den Hörer die Frage, ne, Mensch, Mama, ich merke, dass du, ich habe das Gefühl, du bist traurig oder so, können wir drüber sprechen. Aber es ist ja die Frage, wie viel will Henrik, war glaube ich der Name des Hendrik sowas, ne? Wie viel will Henrik denn über Henrik, wie viel wollen Sie denn überhaupt davon übernehmen? Also das ist die Frage, ne? Oder dass Sie vielleicht das einfach auch anerkennen und sagen, Mensch, ich weiß, das ist jetzt bestimmt schwer für dich, wenn ich hier als einziges Kind ausziehe und wir wissen ja beide, dass es der richtige Schritt ist. Sie haben das ja eben wunderbar formuliert, also alles Gute für Ihren Auszug. ne? Und dass Sie das dann aber auch wirklich bei Ihrer Mutter belassen, weil das ist nicht Ihr Job, Ihre Mutter an dem Punkt zu versorgen. Ne? Sie dürfen das ansprechen, müssen es aber nicht.
Und ich denke, er spricht für viele. Hendrik Tils, herzlichen Dank auch für Ihre Erfahrungen, die Sie hier einbringen. Er spricht für viele, denen es ja so geht. Also sowohl von Elternseite, die Schwierigkeit dann eben loszulassen und zu sagen, naja gut, jetzt muss er ziehen, denn er muss ja sein eigenes Ding machen, er muss sein eigenes Leben lassen. Und eben auch die Schwierigkeit der Kinder, die ihre Eltern nicht enttäuschen wollen. Wir haben hier auch ganz viel schon auch über Erwartungen gesprochen, haben Sie ja auch gerade nochmal angesprochen. Gerlinde Unverzagt, Sie haben uns eingangs auch geschildert, wie das für Sie war. 4 Kinder, die Sie großgezogen haben und die dann Stück für Stück einer nach dem anderen aus dem Haus ist. Haben Sie das damals auch das ein oder andere Mal thematisiert miteinander, wie man sich dabei fühlt, auch als Mutter, wenn man dann die Kinder ziehen lassen muss, dass es auch wehtut im Herzen?
Ja, das habe ich. Ich habe das angesprochen und die Kinder haben das ihrerseits auch angesprochen. Also nicht sehr oft, aber wenn, dann haben wir auch offen darüber geredet. Und was uns immer geholfen hat, ist eine große Portion Humor. Also wir haben, als die Kinder noch klein waren, immer schon rumgesponnen, so wie das sein würde, wenn jetzt beispielsweise der jüngste Bundeskanzler geworden ist und ich komme dann in den Bundestag und frage ihn, ob er auch genug gegessen hat und sich warm genug angezogen hat und so. Und dann mit solchen Spielchen haben wir das meistens ein großes Gelächter aufgelöst. Und das fand ich immer sehr heilsam, weil so dieses, ja, diese Problemgespräche und Beziehungsgespräche, das ist so ein bisschen wie WG-Gespräche oder Beziehungsdiskussionen. Das ist so, ja, man labert und labert, aber es kommt doch nichts dabei raus. Also ich finde es besser, wenn man es mit Humor angeht und den Kindern auch signalisiert, das tut weh, aber ich weiß, es gehört dazu und es ist schon okay. Und wenn man so jetzt übergeordnet sagt, dann glaube ich, kann man wenig mehr für die Kinder tun, als ihnen zu verstehen zu geben, dass man ganz gut in seinem eigenen Leben klarkommt und jetzt wirklich nicht darauf angewiesen ist oder möchte, dass die Kinder ein schlechtes Gewissen haben, weil sie gehen. Ich glaube, das ist sehr entscheidend.
Die das dürfen gehört gehen einfach und, dazu und ja. Sie haben es ja auch eingangs gesagt, der Schmerz, genau. Irgendwann hört es auch auf, weh zu tun. Ist das so?
Ja, das hört irgendwann auf. Ich hab ein Kapitel in meinem Buch genannt, wie Liebeskummer nur schlimmer. Es tut ganz fürchterlich weh, wenn die gehen. Und das Dumme ist ja, im Gegensatz zu Liebeskummer, es wird nicht nach einer Zeit ein neues Kind kommen und den Platz einnehmen. Es hat viel davon, aber der Schmerz gehört einfach dazu und ein Schmerz, von dem man, den man akzeptiert, der tut nicht mehr so weh. Und der zeigt auch den Kindern, dass sie das dürfen. Und ich insgeheim, so unter uns, sag jetzt mal, ich freue mich drauf, wenn ich mal Enkelkinder kriege, weil ich dann meinen dann möchte ich mich verstanden fühlen von meinen Kindern, weil ich ganz oft denke, lauft ihr mal ein paar Meter in meinen Schuhen, dann versteht ihr das alles schon.
Das hat ja auch die eine Hörerin schon angedeutet, dass dann die Kinder auch wieder viel lernen darüber, wie eigentlich ihre Kindheit war und möglicherweise ja auch dann nochmal ein Verständnis, ein ganz anderes Verständnis auch für ihre Eltern entwickeln. Sandra Konrad, ist das so? Ist das normal auch, dass man sich dann nochmal ganz anders reflektiert, aber auch die Eltern nochmal ganz anders reflektiert und deren Handeln?
Ja, weil ja auch viele die Erfahrung machen, plötzlich kommen die gleichen Sätze aus dem eigenen Mund, die man von den Eltern schon immer ganz schrecklich fand. Und dann, dass man da nochmal innehält und sagt, okay, stopp, wollte ich das wirklich so sagen? Möchte ich meinen Kindern das wieder mitgeben oder nicht? Oder so, man spürt auch plötzlich, welche Schwierigkeiten oder was, ne, was für eine Schwerstarbeit auch das Elternsein bedeutet und wie schwierig das ist, da so durchzunavigieren jeden Tag.
Und das Versöhnliche dann auch, dann kommt zu den Kindern auch noch die Enkelkinder. Das heißt, eine Bereicherung ja möglicherweise, die auch für den Trennungsschmerz, den man irgendwann mal hatte, entlohnt. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Wir haben heute gesprochen über Abgrenzen und Loslassen, wie es gelingt, eine erwachsene Eltern-Kind-Beziehung zu führen. Haben ganz viel gehört, Beispiele auch bekommen von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch auf unsere Sendung in der kommenden Woche auch hinweisen. Da geht es nämlich auch um viele Gefühle und auch eine Herausforderung, die wir in unserem Leben möglicherweise bewältigen müssen. Die Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner nämlich schwer erkrankt. Das ist das Thema in der Lebenszeit in der nächsten Woche. Und wenn Sie davon betroffen sind, Fragen oder auch persönliche Erfahrungen einbringen möchten, dann können Sie uns auch jetzt schon schreiben. Eine E-Mail dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. Das Thema in der nächsten Woche. Und diese Sendung, die geht langsam zu Ende. Danke an Sandra Konrad und Gerlinde Unverzagt und an Sie alle, die uns zugehört haben und die mitgemacht haben, sich beteiligt haben, zum Hörer gegriffen haben und hier mit in der Sendung waren. Ich bin Petra Enzminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.